Herzlich willkommen. Letzter Tag auf der EasterHack 20. Danke, dass ihr die Wartezeit auf den Bus bei mir im Vortrag verbringt. Finde ich total lieb von euch. Ich bin der Leira, für die, die mich noch nicht kennen. Der Talk heißt Digitalisierung heißt von den Besten zu lernen. Für die, die mich noch nicht kennen, nur um das klarzustellen. Ich bin ein bösartiger, sarkastischer, tief schwarzhumoriger Mensch. Ja? Das heißt, Reibereien zwischen Deutschland, Österreich, anderen Nationalitäten etc. sind bitte wirklich als light-hearted Humor zu verstehen und nicht in irgendeiner ernsthaften Art und Weise. Dieser Nationalismus geht mir ganz fürchterlich auf den Keks. Nichtsdestotrotz spiele ich damit. So. Content Notes. Das ist ein High Frame Rate Talk. Das heißt, ich gebe mir hier mal eine Flickerwarnung aus. Ich habe 126 Slides für 50 Minuten. Ja. Wie gesagt, Ironie, Sarkasmus, österreichisches Wienerdeutsch. Solltet ihr einen österreichischen Ausdruck nicht verstehen, bitte nachfragen. Für Fragen gibt es in meinen Talks wie immer eine Mannerschnitte. Nachdem wir leider keine Mannerschnitten-Engel haben, müsst ihr euch die dann selber holen. Und wie gesagt, eigentlich haben wir gar keine Zeit für Fragen, weil, ja, Slides. Apropos Slides, dieses Logo, das ihr da seht, also diese österreichische schräg abgeschnittene Fahne, hat 70.000 Euro gekostet. Digitalisierungsprojekt. Und ich bin vertraglich verpflichtet, jedes Mal, wenn ich einen Talk über digitales Österreich mache, dieses Foto zu verwenden. Das wurde gemacht am 3.3.2008, also 3. März, als die Internetoffensive Österreich gestartet wurde. Der Herr mit dem USB-Stick in der Hand, in der Mitte ist der damalige Bundeskanzler Gusenbauer und links von ihm der Vizekanzler Molterer, SPÖ, ÖVP, die damals eine österreichische Internetdeklaration erarbeiten wollten. Die Geschichte ist eine eigene, aber allein dieses Symbolbild, wir machen eine Internetdeklaration und halten einen überdimensionierten USB-Stick in der Hand. Ja, und nein, das ist kein DVB-T oder WLAN oder sonst irgendwas, das ist wirklich, ja, gut. Es ist am Anfang ein bisschen textlastig, es wird dann ein bisschen bunter. Ich habe hier ganz viele Beispiele für OTS, Originaltextaussendungen. Das ist das, was man für die alten Dinge noch findet. Das ist von der Austria Presseagentur quasi ein Service, wo Parteien, Institutionen Meldungen rausschießen können in die große, weite Welt. Da habe ich ein paar gesammelt. Das ist 2004 Wien bei E-Government europaweit führen. Ne? Ebenfalls 2004 E-Government revolutionierte österreichische Verwaltung. Wir sind im Ranking vom 13. auf den 14. Platz vorgerückt. Yeah, ole ole, ne? 2004. Österreich ist Vorreiter beim E-Government. Also ich habe dann so berittene Boten im Kopf oder so irgendwie. Der Kurier der Kaiserin, wer sich noch erinnern kann. Ja, ein paar Ältere sind im Publikum, man hört's. Mehr Bürgerservice durch E-Government 2006. Wir haben uns auf Platz 1 des EU-Rankings hochgearbeitet. E-Government ist eine Erfolgsgeschichte. Innerhalb der EU sei Österreich in Sachen E-Government führend. Wir können uns auch nicht ganz einigen, wie wir jetzt E-Government richtig schreiben. Also das ist jetzt kein Copy-Paste-Fehler, das ist wirklich einmal groß, einmal klein. Aber wir liegen im Bereich der Online-Dienste für die Bürger, nicht innen, ganz weit vorne. 2010, Österreich erreicht im Ranking wieder den Platz 1. Yay! Österreich ist bei der Digitalisierung 2017 weiter im Vormarsch. Wir sind auf Platz 5. Aber 2019, die ganz wichtige Meldung, wir rangieren vor Deutschland. Das Cordoba des kleinen Mannes, ne, wer die Fußballgeschichte noch kennt. Ja, es ist eine niedrige Latte, das gebe ich zu, es ist eine niedrige Latte. Ich habe extra für euch noch ein Faxthema eingebaut, alles ist gut, bleibt ruhig, bleibt ruhig. Gut, ein bisschen ernsthafter, das was bei uns wirklich gut funktioniert hat und schon sehr lange, nämlich seit 1998, ist Help GVT. eine Webseite, die im Prinzip Anleitungen, Beschreibungen für Lebenssituationen bietet. Ich übersiedle, ich heirate etc. pp. Was muss ich machen? Wo muss ich hingehen? Welche Unterlagen muss ich mitbringen? Wie komme ich zu einem Termin etc. pp. Funktioniert sowohl für Offline- als auch für Online-Verfahren sehr gut. Hat mir auch schon ein paar Mal geholfen, einfach so, ich bin übersiedelt, was muss ich denn jetzt alles vergessen? Weil man vergisst dann meistens das Auto innerhalb der richtigen Zeit umzumelden und wenn man das nicht macht, kommt eine 300 € Bußgeldbescheid so automatisch. Katsching! Wie gesagt, auch hier natürlich erfolgreich, auch eine OTS-Meldung, 98 gelauncht und im Jahr 1998 hatten wir schon 1 Million Zugriffe. Übers ganze Jahr. Verdammt, ich habe gewusst, ich habe eine Zahl vergessen, nachschauen. Ist eben Bürgerservice etc. pp. HelpGVHC zeigt schon ein Ding auf, was ich in Österreich wirklich, wirklich praktisch finde und was mir in Deutschland fehlt und das ist diese GVHC-Domäne. Das heißt, ich habe hier, solange wir noch Domänen verwenden und Google sich nicht mit, wir suchen einfach alles und geben nicht mehr Adressen direkt ein. Was mir sehr hilft, ist eben GVAT. Da weiß ich, hurra, das ist ein offizielles Angebot, weil die Domainvergabe unter Kontrolle der Stadt Wien ist, also unter Kontrolle eigentlich des Finanzministeriums, weil why not? Das funktioniert in allen Firmen gut, dass die IT von der Finanz kontrolliert wird. Das muss ja auch in den Behörden funktionieren. Technisch macht das dann die Stadt Wien, also die MA01, wie sie jetzt bei uns heißt, auf die Null legen sie viel Wert. Ja, das Schöne ist hier, es besteht kein Anspruch darauf, dass der Domainnamen auch genauso vergeben wird, wie er angefordert wird. Also wäre ich dort Techniker, ich hätte Spaß. Und jetzt mit dem ganzen TLD, Top-Level-Domain-Bingo, das wir jetzt immer spielen, so dass sich das nicht überschneidet. Und wie gesagt, Bundesministerium für Finanzen. Anderes, also das, bitte? GV steht in diesem Fall für Government und nicht für Geschlechtsverkehr. Anderes Service, das wir auch noch haben, nennt sich RIS, Rechtsinformationssystem. Das BKA steht hier, also RIS, BKA, GVAT. Das ist das Rechtsinformationssystem des Bundes, also RIS für Rechtsinformationssystem. BKA in dem Fall für Bundeskanzleramt und nicht für Bundeskriminalamt, dass wir auch diese Verwirrung gleich einmal ausgeräumt haben. Und beinhaltet alle Gesetzestexte durchsuchbar. Das Interface ist, aber man kann damit arbeiten und man findet alle Gesetze. Und vor allem, ich habe auch hier wieder GVAT, ich weiß, das ist die normative Seite. Das, was hier steht, gilt. Ja, das ist die öffentliche Publikation. In Deutschland muss man da ein bisschen suchen, Gesetze im Internet.de. Ich hätte mir da noch ein 24 hinten dran erwartet. Also da muss man schon mal im Impressum nachsuchen, um herauszufinden, ah ja, das ist ja wirklich die richtige Seite. Also das hat schon, ich finde das super praktisch und macht das Leben in Österreich einfach ein bisschen einfacher. Ja, Kompetenzzentrum, ja, hallo, sind wir nicht alle irgendwo im Kompetenzzentrum? Naja, die Juristen im deutschsprachigen Raum, also nein, anderes Thema. Gut, was auch sehr gut funktioniert hat, und das funktioniert ja bei euch mit der diebischen Elst auch ganz gut, ist das Finanzministerium, also Finanz Online heißt das bei uns, wir haben uns nicht zu einem hübschen Namen gesucht. Das Lustige ist hier, es wird immer als Beispiel angegeben für, ja, für die Online-Identifikation, für die Bürgerkarte, für die Anmeldung mit Zertifikaten, tralala, pipapo. Die meisten Benutzerinnen und Benutzer benutzen ganz normal Username und Passwort. Da kriegt man einmal einen RSA-Brief, also quasi einen Amtsbrief, da steht es dann drinnen, dann ist man registriert. Aber ja, das ist die Seite, das ist die Government-Seite mit den meisten Zugriffen, weil da geht es ums Geld und wenn es ums Geld geht, hört sich der Spaß dann irgendwo auf. Ne? Das machen alle. Zu der ID Austria komme ich gleich noch zu, da gibt es dann auch noch ein paar schöne Folien. Apropos Finanzen, das Finanz ist ja nicht nur, Finanzen gehen ja nicht nur in die eine Richtung, also Steuerrückzahlungen wäre ja so hier das Ziel für Bürgerinnen und Bürger. Es geht natürlich auch in die andere Richtung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. 2020 waren die deutschen Kommunen und Bundesländer gesetzlich verpflichtet, elektronische Rechnungen von ihren Lieferanten anzunehmen. Ja, also Skandal. Sie müssen. Ja, sowas Ähnliches haben wir in Österreich auch. Wir haben es bereits 2004 explizit gestattet. Die WKO ist die Wirtschaftskammer Österreich, die wird uns noch ein paar Mal begegnen. Das ist die Interessensvertretung der Unternehmerinnen und Unternehmer, ist bei uns über die Sozialpartnerschaft in alle Gesetzgebungsprozesse etc. eingebunden, im Guten wie im Schlechten. Das heißt, 2004 haben wir schon erlaubt, ja, liebe Unternehmen, ihr dürft dem Staat Rechnungen elektronisch schicken. Ja? Und das hat die WKO natürlich auch abgefeiert, weil das ist natürlich eine Ersparnis, ne? Kein Papier, keine Porto, tralala, pipapo. Ja, aber dieselbe WKO, also die sind so ein leicht schizophren, ist okay, aber es fragt immer wieder Vernunft, 2004, ja, die macht auch massive Probleme, weil da muss man diese elektronischen Rechnungen auf einmal signieren. Und das kann ja niemand, ne? Also wir reden hier 2004, nicht 2020 oder 2022, ja? Die verunsichern die Unternehmer, ne, weil es ist nicht klar und wir wollen eine Bagatellregelung für Rechnungen unter 1000 Euro, die wollen wir nicht digital signieren, weil das ist ja viel zu viel Aufwand. In der Zeit hatten wir auch noch den Fall so, also üblicherweise, wie wird eine Rechnung verschickt? Per Post, elektronisch, also E-Mail oder halt irgendein Transferverfahren, EDIFACT, SAP. Oder, und ihr wisst alle, was jetzt kommt, das Fax. Und da gab es bei uns dann 2008 die Diskussion um eine Gnadenfrist für Faxrechnungen. Entschuldigung, 2006 war das. Weil ab 2007 darf eben nur noch Papier- oder digital signierte Rechnung kommen. Heißt, der Daniel Sokolow hat da einen schönen Artikel geschrieben mit dem Satz drinnen: Da niemand signaturfähige Faxgeräte hat, entspricht ein Verbot des weit verbreiteten Faxens von Rechnungen. Entspricht das einem Verbot von Faxen von Rechnungen? Nicht online. Ich rede nicht von online. Wie willst du Faxgeräte? Ich hätte gerne, falls eure Aufgabe, so ihr diesen Job annehmt, ist, schickt mir einen Link und ein Foto zu einem Fax, zu einem tatsächlichen Faxgerät, das dieses Fax digital signieren kann. Ich würde das gern sehen. Es soll es geben. Es soll technisch möglich sein. Überraschenderweise, in dem Kontext hat die österreichische Post gesagt, Österreicher wollen Papierrechnungen. Ein Unternehmen, das Papier zustellt, ja. Warum kam das? Ja, weil natürlich Unternehmen schicken Rechnungen ja nicht nur an die Behörden oder an den Staat, sondern Unternehmen schicken auch Rechnungen an Privatpersonen für theoretisch funktionierenden Internetzugang etc. Und da haben sie sich überlegt, ja, wir könnten so eine duale Zustellung haben. Das heißt, du probierst erstmal eine elektronische Zustellung und wenn die nicht funktioniert, ja, dann schickt man hinten nach nochmal das Papier. Mit der dualen Zustellung können Behörden oder eben Unternehmensschreiben signiert werden, können für Bürgerinnen und Bürger natürlich auch super praktisch. Ich kann das empfangen und muss nicht auf die Post laufen. Aber, und das war der Punkt, ich muss aktiv nachschauen, ob in meinem Postfach auch was drinnen liegt. Weil in dem Moment, wo es in dieses elektronische Postfach zugestellt wurde, gilt es als zugestellt und die gesetzlichen Fristen beginnen zu laufen. Einsprüche, Zahlungsziele etc. pp. Ich kriege zwar eine Mail, Mail ist Best Effort, wissen wir alle hoffentlich, sonst mache ich nochmal einen RFC-Talk. Das heißt, ich habe hier eine Hohlschuld. Kommen tut das Ganze natürlich aus der Wirtschaft, die sagt, das kostet uns alles so viel Geld, wir wollen diese duale Zustellung. Die elektronische Rechnungslegung an Behörden hat super funktioniert. Also dieses Druckmittel des Staats, wenn du mit mir Geschäfte machen willst, musst du mir die Rechnung elektronisch schicken, hat dazu geführt, dass die Unternehmen tatsächlich die Infrastruktur dafür gebaut haben. Bei den Einzelpersonen hat das nie funktioniert. Das war immer so, ja, für die zwei Einschreiber im Jahr. In Österreich, der Durchschnitt liegt bei 8 Behördenkontakten pro Jahr. Ja, so, da zählt schon alles mit dazu. Das, was aber auch gut funktioniert hat, war der sogenannte elektronische Rechtsverkehr. Das heißt, das Einbringen von Gerichtsunterlagen auf elektronischem Wege, und zwar TLS-Verschlüsselt, also nicht Ende-zu-Ende-Verschlüsselt, aber TLS-verschlüsselt, funktionierend und in schön und gut. Seit 1990. Die Justiz bezeichnet sich hier als weltführend. Das ist ein Text von der Justizseite. war damals 1990 gleichwertig zur Papierkommunikation. Mittlerweile akzeptiert die Justiz nur noch elektronische Eingaben. Nichts mehr Papier. Ja. Die Einsparungen werden mit 133 Personenäquivalenten eingeschätzt. Und das Eingebrachte gilt als Original. Da habe ich in diesem Zusammenhang habe ich diesen schönen österreichischen Begriff Originalfiktion kennengelernt. Ja. Also mittlerweile die Justiz, also wenn man jemanden aus der Justiz fragt, ja, wir sind komplett elektronisch, es ist elektronischer Akt, wir haben alles in elektrisch und schön und gummigut. Ja, 2021 BUWOG-Prozess gegen den Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser. Ihr seht, alles elektrisch und HP verdient hier überhaupt kein Geld mehr. EU-Auszeichnungen, wir haben natürlich auch einen Preis dafür bekommen. Und was bei dem ELV, also beim elektronischen Rechtsverkehr, so spannend ist, ist, dass hier eben vor allem die Anwälte, Notare, Sachverständige etc. involviert sind. Das heißt, die müssen sich an dem System auch irgendwie anmelden, an diesem elektronischen Rechtsverkehr. Und diese Anmeldung passierte mit dem neuen Anwaltsausweis, der 2004 eingeführt wurde und der auf der digitalen Signatur basiert. Das heißt, die haben eine schöne Chipkarte bekommen mit Foto drauf, Name drauf, Titel, ganz wichtig, Titel. Wir sind in Österreich, ja. Alle Titel. Vorne wie hinten. Und mit dieser Chipkarte haben sich dann die Anwältinnen und Notare und Notarinnen am System angemeldet. Es ist natürlich nie vorgekommen, dass der Anwalt oder die Anwältin die Karte der Kanzleikraft gegeben hat und gesagt, lad mir das schnell hoch, ja. Also das ist nie passiert. Zu dieser digitalen Signatur. Angefangen haben wir in Österreich mit der digitalen Signatur mit Softwarezertifikaten. Also so richtig ein File auf einer Floppy Disk. Also wir reden hier vom Zeitalter, wo es noch diese Windows-Speichersymbole gab in Physik. Darauf dann ein Zertifikatsfile. Das haben wir auf dem Rechner eingespielt und damit hat sich dann der User, die Userin über den Browser am ERV angemeldet. Ich habe einen neuen Rechner bekommen. Jetzt kann ich mich nicht mehr am elektronischen Rechtsverkehr anmelden. Ja, Sie haben nicht das File mitkopiert. Das heißt, nächster Schritt war, okay, wir brauchen keine Softwarezertifikate mehr, wir brauchen eine Signaturkarte mit einem zertifizierten Lesegerät. Das waren jahrelange Diskussionen. Es muss dieses eine Lesegerät von diesem einen Hersteller sein, weil das ist zertifiziert und plombiert und nur das mit dem extra Pinpad darfst du verwenden. Ja, man sieht das hier schön, Februar 2002, die damalige Vizekanzlerin Ries-Passer, mittlerweile Anders-Passer, hat am Postamt die elektronische Signatur überreicht bekommen. Und mir tun immer diese Pressefotografen so leid, die dann ihr elektronisches Thema irgendwo in ein Bild gießen müssen. Ja, Shoutout an alle Fotografinnen und Fotografen. Also das war 2002. Ja. Das Ganze, da sieht man auch schön dieses Lesegerät, das war eben eins von diesen Zertifizierten. Irgendwann ist man draufgekommen, nein, das funktioniert alles nicht, das ist alles fürchterlich. Wir machen Signaturkarte mit beliebigem Lesegerät, ja, weil da kann man dann auch das Lesegerät, das im Laptop eingebaut ist, verwenden. Da kann man dann auch gleich die Zutrittskarte mit dem Laptop freischalten, verwenden. Funktioniert auch sehr gut so. Leute haben vergessen, also haben dann die Karte gebraucht, um sich auch am Windows anzumelden. Ja, wenn du deine Karte vergessen hast, musstest du zum IT-Department gehen und dir einen 32-stelligen Zugangscode holen, den du jedes Mal eingeben musstest, wenn sich der Bildschirm gesperrt hat. Die Anzahl der vergessenen Karten ist deutlich zurückgegangen, nachdem dieser Mechanismus eingeführt wurde. Lernen durch Schmerzen. Gut, aber irgendwie auch dann wieder so... Signaturkarte mit Lesegerät, das ist irgendwie unsexy, damit kann man sich auf keine Bühne stellen. Wir brauchen eine Bürgerkarte. Die Bürgerkarte ist genau das, technisch genau dasselbe, nur haben wir jetzt einen neuen Namen. Das heißt, wir haben ein Werkzeug fürs österreichische Identitätsmanagement. Oh, superschön. Im österreichischen Identitätsmanagement-Konzept. Ja, Konzept, es wurde nie verwirklicht, natürlich, ja. Danke, auf den Schmäh habe ich vergessen, dank dir. Na, funktioniert sogar, basiert auf der qualifizierten elektronischen Signatur, die theoretisch EU-weit genormt war, aber doch nicht so ganz, der eigenhändigen Unterschrift rechtlich gleichgestellt ist, was man in einem österreichischen Unternehmen, wenn man ihnen ein signiertes PDF schickt, jedes Mal erklären muss, und was eine Personenbindung hat. Diese Personenbindung macht diese qualifizierte elektronische Signatur aus. Das heißt, wir haben hier die Signatur, das Zertifikat, mit ein paar personenspezifischen Daten verknüpft, abgeleitet aus der ZMR-Zahl, dazu komme ich gleich noch, und Daten der Userinnen und des Users wird das sogenannte bereichsspezifische Personenkennzeichen erstellt. Das dient dazu, aus dem ZMR kann ich verifizieren, ja, das ist wirklich die Person. Und ich habe dann aber für das Passamt, für das für die Zulassungsstelle oder wen auch immer, für diese Person eindeutiges Kennzeichen, das aber nicht verknüpfbar ist mit dem Kennzeichen in einer anderen Institution. Das heißt, ich habe einen One-Way-Hash, damit ich die Daten nicht zwischen verschiedenen Magistraten, Behörden etc. verknüpfen kann. Prinzipiell eine sehr schicke Lösung mit ein paar Ausnahmen. Wenn ihr bereichsspezifisches Kennzeichen dreimal schnell aussprecht und richtig eingeben könnt, findet ihr im Internet noch ganz viele Infos dazu. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung, das geschützt, die Hochkommas drumherum kommen von mir, da kommen wir nochmal gleich dazu. Das ZMR, wie gesagt, ist auch etwas, eine österreichische Erfindung, die wir 2002 eingeführt haben. Es ist ein österreichweites Register über alle Haupt- und Nebenwohnsitze der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Das heißt, wenn du in Österreich lebst, hast du einen Eintrag im ZMR. Daran hängt Passausgabe, daran hängt, das wird immer überprüft, wenn du ein Auto anmeldest, etc. pp. So, das heißt, wir haben jetzt das Konzept der Bürgerkarte eingeführt und jetzt haben wir gesagt, ja, die Bürgerinnen und Bürger müssen diese Bürgerkarten auch nutzen. Das heißt, die Serviceangebote der Behörden müssen ja auch irgendwie konsumiert werden. Ja, dazu wurde dann, wann war das? 2007, das erste Bürgerkarten-Terminal, Self-Service-Terminal verlost. Gewonnen hat die Gemeinde Engerwitzdorf in Oberösterreich im Bezirk Urfahr Umgebung mit 9054 Einwohnern. Und in der Presseaussendung dann eben wollt wirklich, Engerwitzdorf baut seine Vorreiterrolle im E-Government weiter aus. Dieses OTS ist eine Fundgrube für Politikerinnenfotos. Es ist so sensationell. Aber die nächste kommunikative Herausforderung, ihr seht schon, wir haben ein Problem mit der Kommunikation in Österreich. Eigentlich gibt es gar keine Bürgerkarte. Weil die Bürgerkarte als solches, als physikalisches Objekt gibt es nicht. Es gab bislang die Signaturkarten von der Firma A-Trust, auch die werde ich noch ein bisschen behandeln. Sondern es gibt eben nur Signaturkarten mit aktivierter Bürgerkartenfunktion, weil das spricht sich ja viel leichter und ist viel leichter an die Bürgerinnen und Bürger zu kommunizieren. Ne? Kommunikation wird immer überschätzt. Wir haben einen Personalausweis, der spielt aber bei uns eigentlich keine Rolle. Also auch keinen E-Perso. Der Perso ist bei uns ein ganz normales Plastikkärtchen mit Foto und aber nicht kein Chip drauf. Ich komme gleich dazu. Wir haben was mit Chip, kommen wir gleich zu. Ich habe da noch was vorbereitet. Also wir haben eine Signaturkarte mit aktivierter Bürgerkartenfunktion, damit es einfacher auszusprechen ist. Und 2008 hatten wir bereits 100.000 Bürgerkarten. Nein, wollten wir haben, Entschuldigung. Wollten wir haben. Also das Problem ist, seit Anfang der 2000er war das immer so eine unglaublich zahe Geschichte. Ja, also mühsame Geschichte. Es hat eigentlich niemand angenommen. Es war so, wozu brauche ich das? Für die zweimal, wo ich im Jahr was brauche, gehe ich aufs Amt, nehme ich frei, muss mir der Arbeitgeber freigeben. Daher bauen wir das doch einfach per Default wo ein. Unsere E-Card, das ist eure Gesundheitskarte, das ist die, mit der ich zum Arzt gehe und dann quasi Leistung vom Arzt theoretisch bekomme, wenn ich einen Termin bekomme und er mich noch als Arzt nimmt oder Ärztin nimmt. Die E-Karte hat jeder österreichische Bürger, jede österreichische Bürgerin, wurde auf Drängen der FPÖ wegen 3.000 und ein paar zerquetschten Missbrauchsfällen pro Jahr, nein, 3.000 Euro Schaden, haben wir dann eine Verknüpfung zwischen der E-Card und dem Passregister gemacht, damit wir auf alle E-Cards ein Foto drauf bekommen, damit diesem fürchterlichen Missbrauch Einhalt geboten wird. Ja. Ha? Es hat mehr als 3.000 Euro gekostet, ja, natürlich. Es war das Bundesrechenzentrum involviert, es war mindestens eine von den vier großen Consulting-Firmen involviert. Also, weiß nicht, fuck, wie viel mal 10 will man da rechnen? Nee. Ja, und die Ärzte müssen das natürlich kontrollieren. Das heißt, Ausweiskontrolle ist das auch wirklich, ne? Ärzte zur Polizei machen, danke. Natürlich auch. So, das heißt, ich stecke meine E-Card in den E-Card-Reader. Dann geht ein Java-Applet auf. Ja, wir sprechen von derartig alter Technologie. Das heißt, für diese Bürgerkarten, wenn ich diese Bürgerkarte verwenden will, um mich an einem Service zu authentifizieren, brauche ich eine Java-Applikation installiert, die auf meinem Laptop läuft, auf dem Port 8080 hört und mit einem Applet im Browser kommuniziert. Dann gebe ich mal den ersten PIN ein, den Karten-PIN. Dann generiert mir die Bürgerkartensoftware einen Text, wo eben drin steht, ich möchte mich bei dem System sowieso anmelden. Das Ganze wird dann in XML, also JSON für Boomer, verpackt. Dieses XML wird dann nach Eingabe der Signatur-PIN, die achtstellig ist, auf der Karte verschlüsselt, signiert, zum Server geschickt, der checkt die Hashes, der checkt die Schlüssel und dann bin ich angemeldet. Es ist nicht mehr ganz zeitgemäß. Daher hat man sich dann was Neues einfallen lassen. Und wir haben jetzt nach dem Software-Zertifikat der Signaturkarte, der Bürgerkarte, der Signaturkarte mit aktivierter Bürgerkartenfunktion und der E-Card mit Bürgerkartenfunktion jetzt die Handysignatur. Die Handysignatur basiert auf der qualifizierten elektronischen Signatur, ist der eigenhändigen Unterschrift rechtlich gleichgestellt, hat eine Personenbildung und der private Schlüssel liegt nicht am Handy, sondern hoffentlich in einem Hardware-Security-Modul bei der A-Trust, wie ich sie liebevoll nenne. Was passiert hier? Ich möchte mich an einer Seite anmelden, da brauche ich jetzt kein Java-Applet mehr. Alles ist gut, durchatmen, alles ist gut. Funktioniert auch mit JavaScript, kannst mit Node.js machen, alles ist schön. Ich gebe meine Handynummer ein und mein Signaturpasswort. Das Ganze geht an die A-Trust, Entschuldigung, A-Trust, so viel Zeit muss sein. Die schickt das Ganze an das System, wo ich mich anmelden möchte, also zum Beispiel Finanz Online. Das überprüft die Signatur der Personenbindung, überprüft die Personenbindung. Berechnet mein bereichsspezifisches Personenkennzeichen, erstellt ein, mit dieser elektronischen Signatur beantrage ich den Zugriff auf Finanz Online und die A-Trust errechnet aus diesem Text und den anderen Informationen einen Hash. Dieser Hash muss jetzt signiert werden mit meinem privaten Schlüssel. Das heißt, die A-Trust sendet mir einen TAN auf mein Handy, deswegen Handysignatur. Diesen TAN gebe ich dann ein. Dieser TAN kam früher per SMS, mittlerweile kommt er über eine TLS-Verbindung in einer App. Mit diesem TAN schalte ich quasi die A-Trust, die A-Trust frei, dass sie jetzt auf meinen privaten Schlüssel in dem Secure-Modul zugreifen darf, signiert damit den Hash und meldet mich dann damit bei der Finanz Online an. Ja, das ist so. Stellt die Tasse ab, bevor sie runterfällt. Ich möchte erwähnen, dass das ein Erfolgsweg der digitalen Identität ist, ja. Ich kann auch gerne mal einen Talk zu diesem ganzen Wahnsinn mit Anmeldung. Ja, vorhin waren es 100.000, jetzt sind wir 2013, sind wir schon bei 25.000. Du hast aufgepasst, sehr gut. Gewünscht, genau, das waren damals gewünscht. Gut, die elektronische Unterschrift schreibt eine Erfolgsgeschichte, also 2013, fast 25.000. Also 23.100, nein. Das haben wir jetzt immer 2018, 1 Million. Ole, ole, ole. Was macht man, wenn man so eine Erfolgsgeschichte hat? Wir brauchen einen neuen Namen. Nein, stimmt nicht ganz, ist ein bisschen unfair, weil EI, das war wieder ein europäisches Projekt, das ist ja europäische Geschichte. Aber durften wir natürlich auch umsetzen, nachdem wir dazugehören. Das hat dazu geführt, dass wir dann, das war jetzt, wann war das, 20? 18 Millionen. 2022 3 Millionen. Ja? Und bei 3 Millionen muss man dann eben die Handysignatur durch die ID Austria ablösen. Okay. Das heißt, wir benennen EIDAS um auf ID Austria. Okay, was brauche ich für ID Austria? ID Austria basiert auf der Handysignatur, das heißt, wir bauen auf dem, was wir schon haben, auf. Prinzipiell okay. Haben sie nur nicht geschafft, an die Bevölkerung zu kommunizieren. Gesetzlich wurde beschlossen, dass wer in Österreich einen Reise- oder Personalausweis beantragt, automatisch eine ID erhält, außer man widerspricht dem explizit, also Opt-out. Wir hätten als CCC gern Opt-in gehabt. Wie immer, Rede gegen die Wand. Und das ist das, was sie nicht geschafft haben. Die Handysignatur und die Bürgerkarte und die Signaturkarte und also all diese anderen Lösungen konntest du früher bei Banken holen, bei einem Handyshop holen. Also die konntest du relativ breit gestreut holen. Die hätten zwar prinzipiell alle deine Identität überprüfen sollen, aber daher haben sie jetzt gesagt, ja, du kannst zwar prinzipiell von der Handysignatur auf die ID Austria upgraden, aber nur, wenn deine Handysignatur behördlich registriert wurde, also beim Magistrat oder bei Finanz Online oder Ähnlichem. Ansonsten musst du noch einmal bei der Bezirksbehörde oder sonst irgendwo vorstellig werden, dass die noch einmal deine Identität überprüfen. Das hat für Chaos ohne Ende gesorgt, weil die Leute, was weiß ich, wo ich vor 15 Jahren meine ID damals, keine Ahnung. Wieso habe ich die Slide zweimal drinnen? Okay, fail. Die Voraussetzungen für die ID Austria sind darüber hinaus ein Google- oder Android-Handy. Also was jetzt mit unseren Windows-Handys machen, weiß ich nicht. Aktivierte Biometrie auf dem Handy, das sind halt alles Vorgaben aus dem EIDAS EU-Dingens. Und die Installation der Applikation Digitales Amt. Ja. Google-Android-Handy, Google-Apple-Handy wollte ich da eigentlich schreiben. Entschuldigung, danke. Ich hab einen Starbucks-Junk abbekommen. Ich habe eine Ausrede. Gut. Bitte? Dafür gibt es eine Mannerschnitte. Ja, bitte. Natürlich. Danke. Gut. Das heißt, ich brauche die Applikation Digitalamt. Das heißt, ich muss jetzt einem Bürger oder einer Bürgerin erklären, ja, wir unterstützen den EIDAS-Standard der EU, bei uns heißt da allerdings ID Austria und um den zu verwenden, musst du aber die Applikation Digitales Amt installiert haben und die Applikation Handysignatur deinstallieren. Na? Kommunikation, so wichtig. ID Austria, das, wo unsere ehemalige Digitalisierungsministerin Margarete Schramböck vorgestürmt ist. Ja, wir können jetzt mit ID Austria, also eigentlich mit über den EIDAS-Standard, aber sei dahingestellt, wir können mit ID Austria jetzt auch Ausweise wie etwa den Führerschein am Smartphone vorweisen. Ja? Das heißt, ich brauche nicht mehr diese fürchterlich klobige Scheckkarte mitnehmen, sondern ich kann mein total schlankes Handy... So, in Österreich. Funktioniert, wir machen zwar EIDAS, aber es ist wieder mal nur für Österreich. Hat dann dazu geführt, also Margarete Schrambröcke, mittlerweile Ex-Ministerin, das Gesicht braucht ihr euch nicht mehr merken, hat Anfang Jänner 2018 gesagt, Anfang 2019 haben wir das fertig. Okay. Robert Ledinger, E-Government-Leiter im Digitalisierungsministerium, ja, wir gönnten uns das auch, hat im September 2020 gesagt, der Pilot startet im Herbst 2021. Okay. Sie haben Jahreszahlen dazu gesagt. Sie haben Jahreszahlen dazu gesagt. Du hast deine Schnitte verdient. Hol dir eine. Okay. Dann sind sie im Parlament irgendwie drauf gekommen. Ups, wir bräuchten da noch ein paar rechtliche Voraussetzungen. Wir sollten da noch ein bisschen was verabschieden. Okay, das war also November 2020. Gut, brauchen wir noch ein bisschen Voraussetzungen. Passt, kriegen wir hin. November 2020, naja, es wird schon Frühjahr 2021. Ein bisschen länger brauchen wir schon. Okay. August 2021, Anfang nächsten Jahres haben wir es. Alles gut. Passt schon. Kriegen wir hin. Okay. Ja, natürlich ist Corona an allem schuld gewesen, was Verzögerungen gemacht hat, selbstverständlich. Ja, hallo. Völlig überraschend konnten Menschen auch aus dem Homeoffice arbeiten. Ja. Also gut, also wie gesagt, August 2021, Anfang des kommenden Jahres. Ja, du darfst ja auch. Du hast ja nur gefragt, dass du eine Schnitte bekommst. Ist okay. Dafür sind sie ja da. Im Jänner 2022, naja, also Frühjahr, so, ja, okay. Im Juni 2022, Frühjahr, also Juni zählt in Österreich offensichtlich zum Frühjahr, naja, es wird Herbst 2022, okay. Im September 2022, noch heuer, also dieses Jahr, heuer ist dieses Jahr, noch heuer. Das Jahr in Österreich geht technisch gesehen bis zum 31. Dezember. Ich habe aber auch schon Release-Dates mit März nächstes darauf folgenden Jahres gesehen. und, also September, ne? Und jetzt, Überraschung, haltet euch fest, stellt die Mathe ab. Oktober 2022, er ist da! Ja! Ihr arbeitet alle in IT, ihr wisst, wie das mit Projekten ist und Projekt-Timelines etc. So, okay, jetzt will ich den digitalen Führerschein benutzen. Was brauche ich denn? Ja, als erstes muss ich mal die App-E-Ausweise herunterladen. Okay. Und die Leute wundern sich, warum niemand dieses ganze Signaturgedöns verwendet. Ja? Also es ist also ein kommunikativer Fuck-up, wenn ich euch etwas empfehlen kann, ist, schaut, dass ihr das bei euch in Deutschland vielleicht kommunikativ, namenstechnisch vielleicht ein bisschen konsistenter zusammenbringt, wäre super. Ausweis-App 2, das klingt, ja, kann man machen. Gut, ich habe noch ein paar Slides. Was war denn jetzt die Treiber? Also wir hatten zwei Treiber für die Bürgerkarte oder Handysignatur oder EIDAS oder ID Austria, nennen wir es ID Austria. Wir hatten zwei Treiber. Das eine waren zwei Volksbegehren zu Beginn der Pandemie, die da gelaufen sind. Das war das Don't Smoke Volksbegehren und das Frauenvolksbegehren. So Femizide, Frauenrechte, also das Zeug, was man unterstützen möchte. Da gab es auch eine breite Basis für und da wollten die Leute auch wirklich, dass da was passiert. Führte dazu, dass auf den Ämtern die IT-Systeme streikten und auch die Online-Server überfordert waren. Huch, wir haben einen Service und Leute wollen das benutzen. Der Gag hier ist, mittlerweile, also du kannst jetzt Volksbegehren, die dann im Parlament bei ausreichender Unterstützung im Parlament behandelt werden müssen, online zeichnen. Du kannst aber zum Beispiel Unterstützungserklärungen für Parteien, also du möchtest, dass eine Partei bei der nächsten Wahl antreten darf, diese Unterstützungserklärungen darfst du noch immer nicht digital unterzeichnen. Warum auch? Ich persönlich verstehe hier den Unterschied nicht, aber es ist ja keine Wahl. Also Wahl, nein. Ja, aber das haben wir auch schriftlich übrigens, also dass das bei uns nicht geht. Der zweite Treiber, warum sich die Leute dann die ID Austria oder Handysignatur geholt haben, war natürlich dann der grüne Pass für das Impfzertifikat, also der QR-Code fürs Impfzertifikat. Das haben wir über unsere Online-Plattform für Medizindaten bereitgestellt, an der man sich mit der Handysignatur ID Austria anmelden konnte. Zu der erzähle ich jetzt dann auch noch gleich was. Das hat bei uns recht gut funktioniert. Das heißt, du konntest hier ein PDF herunterladen, auf dem der QR-Code aufgedruckt war und die ganze Information noch einmal in Textform. Was wir nicht geschafft haben, war hier die EU-Faltung umzusetzen, die im Vorschlag der EU drinnen war. Da hättest du es schön auf A4, 5, 6, glaube ich, runterklappen können. Das haben wir nicht geschafft. Was wir auch nicht geschafft haben, war den QR-Code irgendwie so als Wallet oder so irgendwie zur Verfügung stellen. Da hat dann der Fabian Pimminger, der Fabs, eine kleine App gebaut, also das PDF hochgeladen. Er hatte aus dem PDF den QR-Code rausgeholt und hat dir ein Wallet-File zur Verfügung gestellt. Die Daten, die er gebraucht hat, hat er dann wieder weggeschmissen, alles gut. Hat ganz viel Presse bekommen, hat super funktioniert, dass das dann, ich habe es dann auf meiner Smartwatch oben gehabt, die Leute haben mir geschaut und ich so, scan, hat funktioniert. Der Telefonieprovider A1 hat dann in seinen Shops dann 15 Euro dafür verlangt, dass die Leute im Shop dieses Open Source kostenlose Tool vom FAPS bedient haben. Das war natürlich nur ein unglückliches Missverständnis. Na, so. Ja. Gut. Das führte natürlich auch dazu, also auch damit konnte niemand rechnen, so, ja, ich hätte gern meinen grünen Pass und ja, dazu muss ich mit der A-Trust reden. Und die A-Trust Server haben da irgendwie nicht so ganz super performt, aber das kann ja schon mal passieren. Ich meine, ist ja nicht so, als wäre es ein integraler, zentraler Bestandteil dieser ganzen Identität, dieses Identitätskonzeptes, Identitätsmanagementkonzeptes. Ne? Ja, boah, Stabilität, Hochverfügbarkeit, Performance. Die A-Trust hat während unseres 15er Camps auch noch einen kleinen operatives Problem gehabt. Sie haben 2015 ist ihnen das Root-Zertifikat abgelaufen. Überraschend. Das kam aus heiterem Himmel. Damit konnte niemand rechnen. Worauf natürlich die Hälfte der österreichischen E-Government-Sites gestanden ist, weil das war noch alles vor Let's Encrypt etc. pp. Wir hatten ja gar nichts. Wir mussten Zertifikate von der A-Trust verwenden. Seitdem verkauft sie kein, sie hat mittlerweile ihre Root-Zertifikate wieder in den Browsern drinnen, aber es kauft von ihnen keiner mehr ein Zertifikat. Ich verstehe nicht, warum. Also Webserver-Zertifikat. Das, was ich euch hier nahelegen möchte, ist, Zertifikatsausgabe ist kein Businessmodell. In Österreich haben wir den Fehler gemacht, das hat sich irgendjemand, wahrscheinlich ÖVP, also konservativ nahe, gemeint, hey, da kann man doch ein Geschäftsmodell draus machen. Zertifikatsausgabe ist kein Geschäftsmodell. Die A-Trust ist mehrmals an der Insolvenz, an der Pleite vorbeigeschrammt, gehört mittlerweile zu einem Teil dem Raiffeisen-Konzern, einer kleinen, unbedeutenden Bank mit keiner Nähe zu politischen Parteien und auch keinem Teil, der mit Russland noch immer Geschäfte macht. Zertifikate sind kein Geschäftsmodell, gibt sie aus Behörden ausgeben, macht Intermediates und gibt die Intermediates dann jemanden, wenn er meint, er möchte Geschäfte machen. Aber die Root und Intermediates sollten in staatlicher Hand bleiben. Bei euch kann man noch drüber diskutieren. Bitte? Bitte nicht der Stadt Wien. Ich habe nachgeschaut, ich weiß es nicht, nimm dir bitte. Ich habe nachgeschaut, es sind ein paar Unternehmen, es sind auch, ich glaube, es ist auch irgendwas staatliche Beteiligung dabei. Das Schöne ist, ich habe jetzt unnichts mit den Firmenausbuch, also wir haben zum Beispiel auch die Möglichkeit, Online-Firmenbuchauszüge gegen Einwurf kleiner Münzen zu ziehen. Da muss man nicht irgendwo auf ein Amt laufen, das ist auch super praktisch. Da kann man dann nachlesen, dass sie gerade ein Problem hatten. Sie haben ihren Firmenwortlaut vor einem halben Jahr oder so geändert, haben jetzt den Firmenwortlaut wieder zurückändern müssen, so überraschend, so auf den alten Namen wieder zurück und sie planen dann in einem halben Jahr oder so den Namen wieder auf den neuen Namen zurückzudrehen. Nicht, dass das was mit Zertifikatsausstellung und Überprüfung durch Browserhersteller oder sonst irgendwas zu tun hätte. Also, es gibt andere Optionen. Also wie gesagt, Zertifikate sind kein Geschäftsmodell, ist das, was ich euch hier mitgeben möchte. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wir haben etwas, das nennt sich elektronische Gesundheitsakte oder kurz ELGA. Also, ich finde dieses Foto so super. Die elektronische Gesundheitsakte oder kurz ELGA stellt die elektronische Vernetzung der Gesundheitsdaten von Patientinnen und Patienten, die verteilt im Gesundheitswesen entstehen, her. Für die Patienten wird die Freiwilligkeit mittels sogenannter Opting-out-Regelung gewährleistet. Das heißt, ja, genau, wie es bei uns so schön heißt. ELGA ist natürlich ein komplett simples und einfaches Projekt. Es hat überhaupt, also es kommen ja fast keine XML-Files oder sonstiges vor. Es basiert natürlich auf Standards, die sind alle XML-basiert etc. pp. Das Schöne, es gibt auch eine ELGA-Ombudsstelle, die in der Dokumentation, also die das ist aus der offiziellen Dokumentation, die in der Dokumentation als ELGA-Obst abgekürzt wird. Also sie hatten durchaus Spaß bei der Erstellung dieser ganzen Konzepte. Es gibt natürlich bei ELGA überhaupt keine Probleme und das funktioniert, es ist IT, es funktioniert alles aus dem Stand heraus. Da bin ich aber, ich ganz ehrlich, auch ein bisschen nachsichtig, weil es ist ein hochkomplexes Thema, verteilte Datenhaltung etc. pp. Es ist nämlich so komplex, dass wir dafür eine eigene Firma gegründet haben, nämlich die ELGA GmbH im Besitz des österreichischen Gesundheitsministeriums, des Bundes und der Länder und der Sozialversicherungen, also den ganzen Krankenkassenträgern. Mittlerweile haben wir ja nur einen, da wurden ja die Länderorganisationen zusammengelegt, um Millionen zu sparen. Seltsamerweise hat das Millionen gekostet. Schwarz-blaue Bundesregierung, ole, ole. Aber ich schweife ab. Die ELGA GmbH wurde gegründet, um eben das Ganze abzuwickeln. Das ist ein super Job. Ihr wollt den nicht. Die sollen das ganze Zeug machen, auf Anweisung der Sozialversicherungen, also der Krankenkassenträger und der Politik. Und wenn sie nicht das machen, was sie ihnen sagen, bekommen sie kein Geld. Wie gesagt, ist auch eine schöne Methode, um sich von gewissen Diskussionen abzugrenzen, aber da kommen wir gleich dazu. Wir hatten im Jahr 22 die Diskussion um die Impfpflicht und da hat die ELGA GmbH, die das implementieren soll, gesagt, ja, das dauert ein bisschen. Im Anschluss hat dann der ELGA-Geschäftsführer gemeint, ja, wir haben da mal so ein Datenschutzabschätzungsverfahren gemacht und eigentlich so diese Weitergabe der ELGA-Daten zur Impfpflicht, das ist so nicht durchführbar. Also so Due Diligence, eigentlich das, was man sich von einem Geschäftsführer erwartet, ne, hätten wir gern öfter. Worauf dann unser Gesundheitsminister einigermaßen erstaunt war, dass diese Datenschutzfolgenabschätzung überhaupt passiert ist und weil sich über bereits gefallene politische Entscheidungen, in diesem Fall einer breiten Mehrheit im Nationalrat zu äußern, gehört nicht zu den Aufgaben der ELGA-Geschäftsführung. Also welchen Job wollen wir nicht haben? ELGA-Geschäftsführer. Es ist natürlich reiner Zufall, dass... Nein, da muss ich ehrlich sagen, den billigen Gag habe ich mir gegönnt. Der ELGA-Geschäftsführer hat eine Periode, wie lange er arbeiten darf und dann muss der Job neu ausgeschrieben werden und das ist glücklicherweise zusammengefallen, sagen wir so. Glücklicherweise zusammengefallen. Es gab natürlich, ich habe es vorhin schon erwähnt, als wir damals über ELGA diskutiert haben, 2011, 2012, die Diskussionen Opt-in versus Opt-out, es hat sich dann Opt-out durchgesetzt und es wurde natürlich versprochen, Opt-out, das ist jede Bürgerin, jeder Bürger darf Opt-out machen und es darf uns daraus auch kein Nachteil entstehen, weder ein finanzieller noch organisatorischer oder sonst irgendetwas. Also prinzipiell gut formuliert. Wurde dann auch gesagt, ja, wir haben das jetzt dann irgendwann umgesetzt, also 2012 wurde es eingeführt, 2014 durfte man dann auch opt-outen und konnte dann auch opt-outen. 2 Jahre IT-Projekt, hallo, hurra. Und dann kam Corona und dann wurde auf einmal der E-Impfpass, der damals noch nicht im ELGA drinnen war, auf einmal ganz schnell implementiert und da haben sich dann die Gesetzgeber darauf geeinigt, nö, opt-out, nein, dafür nicht, das ergibt ja keinen Sinn und dafür können wir sie nicht brauchen, etc. Das heißt, so dieses, ja, ihr dürft es eh jederzeit opt-out machen zu, ja, dann machen wir einfach das Gesetz anders und definieren das anders. Man kann sich auf nichts verlassen. Ist auch so ein Punkt, so was immer auch geschrieben steht, wenn euch das wichtig ist, dann willst du es vielleicht mit einer Zweidrittelmehrheit absichern oder sonst irgendwie mit einem demokratischen Mittel, dass nicht einfach die nächste Regierung kommen kann und das Ganze hijacken und umdrehen kann. Im Zuge dessen gab es dann auch eine Diskussion um Datenweitergabe an Wissenschaftlerinnen und Unternehmen im In- und Ausland und die Daten aus ELGA werden dafür pseudonymisiert, nicht anonymisiert. Pseudonymisiert. Falls jemand von euch einen Einführungstalk zum Thema Pseudonymisierung und wie man daraus wieder Daten identifizieren kann, machen möchte, ich wäre sehr daran interessiert, den zu sehen. Bitte, bitte, bitte. Das Ganze eben einerseits generell ELGA-Daten, aber dann eben auch ganz bestimmt, ganz konkret für die Covid-19-Daten wurde dann auch nochmal beschlossen. Das Schönste ist jetzt dann, dass dann die Regierung Kurz, die auch nur glücklicherweise kurz an der Macht war, das Projekt Chancenreich Österreich ausgerufen hat, wo eben ausgelotet werden sollte, wie man denn mit diesen Daten in ELGA und so weiter vielleicht doch ein bisschen Gerstl-Reibach Geld machen könnte. Dieses Chancenreich Österreich erinnert mich so an den plötzlichen Datenreichtum von Fefe, ne? Also zum Beiklang. Ich bin fast fertig. SDB macht eine Folien fertig, ich bin durch. Unser derzeitiger Staat, wir haben jetzt mittlerweile kein Digitalisierungsministerium mehr, das ist jetzt, die Agenten liegen jetzt bei einem Staatssekretär im Finanzministerium, nur damit ihr die Prioritäten wisst, hat wieder mal gemeint, Daten sind das neue Öl. Das ist ein Spruch vom britischen Mathematiker Clive Humby aus dem Jahre 2006. Mittlerweile gibt es mehrere Texte, die sagen, so, das ist ein absoluter Blödsinn. Aber er lebt in dieser Welt und das haben die Entscheidungen, die ich euch vorhin gezeigt habe mit dem Datenhandel aus den Gesundheitsdaten heraus, unterstreichen das auch noch. Ihr hattet jetzt in Deutschland dieses Thema, Polizei entsperrt Smartphone mit erzwungenem Fingerabdruck, dass das rechtens sei. Der CCC hat diese Geschichte mit den Biometrie-Datenlecks, was war das, Afghanistan, genau. Woran mich das alles erinnert, ist auch, ihr kennt das, habt es hoffentlich schon gelesen und auch mal nachrecherchiert, die Geschichte der Firma Hollerith bzw. der Nachfolgeorganisation IBM im Zweiten Weltkrieg und was Volkszählungsdaten angerichtet haben. Das heißt, in all dem Thema, und ich habe jetzt ganz viel geblödelt, aber das, was wir machen müssen und wo wir uns viel mehr engagieren müssen und wo wir uns viel mehr auch auf europäischer Ebene schon im Vorfeld, bevor Dinge wie EIDAS oder jetzt die ganzen Ausweisdinge etc. Beschlossen werden, uns viel mehr einbringen müssten und viel mehr unsere Hackerethik einbringen müssten. Dieses Misstrauen gegenüber Autoritäten und dieses öffentliche Daten nützen und private Daten schützen. Das wäre so, dass wenn ihr euch nur irgendetwas mitnimmt, dann das, engagiert euch mehr auf europäischer Ebene, damit wir in der lokalen Umsetzung dann weniger Schadensbegrenzung machen müssen. Vielen herzlichen Dank, schönen Abend. Und wer alle gefragt hat und noch keine Mannerschnitte hat, holt euch eine. Q&A machen wir nebenan, weil ich glaube, der SDP will uns alle schon rauskicken. Sollen wir noch? Dann machen wir noch, bitte. Hat wer? Dank dir. Das Mikro kommt.
Ja, ich habe da mal eine ganz... Ich will nicht mal sagen Frage, sondern es ist eigentlich nur so ein Vorschlag. Das Problem ist ja, dass dann in diesen ganzen Dingen wie elektronische Patientenakte jetzt bei uns in Deutschland, bei euch das mit dem E-Identity Management, ich sehe da so das Problem, dass da immer so von staatlicher Seite immer angefangen wird, Software zusammenzustückeln, ohne genau zu wissen, was man eigentlich will. Und ich habe immer so das Gefühl, man sollte vielleicht mal so als Community, Hacker-Community sagen, wir gehen das Ganze proaktiv an und machen mal einfach Open Source Software, die einfach mal diesen ganzen Kram, den man da haben will, in gescheit macht und das Ganze dann zur Verfügung stellt. So wie jetzt überall Linux läuft als Basis für Android, was weiß ich, dass man vielleicht da auch mal so eine Infrastrukturbasis zur Verfügung stellt, die dann gerne angenommen wird. Es ist auch so zum Beispiel so, SAP verkauft ja keine Software, sondern SAP verkauft ja Geschäftsprozesse, weil die halt irgendwie funktionieren oder funktionieren sollen angeblich, wie man das so nimmt. Und dass man vielleicht sowas in der Hinsicht macht.
Du willst ein soziales Problem durch technische Lösungen lösen?
Nein, kein soziales Problem lösen, sondern einfach mal zu sagen, ja, ich muss ja irgendwie meine Patientendaten Versicherungs...
Hey, lass uns eine CCC Consulting GmbH gründen und wir verkaufen Linus an Unternehmern. Also.
Nein, so. Ich meine, das ist ja immer so, ich sehe das zum Beispiel auch bei mir in der Uni, Verwaltung. Ja, und ich weiß nicht, so alle Universitäten haben irgendwie so die gleichen Anforderungen, aber alle bauen sich dann irgendwie so aus Excel ihre eigenen Fachanwendungen, weil ja jede Uni anders ist.
Ich glaube, du bist schon sehr in der Detaillösung drin. Das Problem, das wir haben, ist eigentlich größer und globaler. Das, was du sagst, ist valide und ja, Excel muss sterben, aber das ist ein anderer Talk von mir. gib mal darüber. Ja, ja. Oder der hat eh schon was geredet.
Hast du Background-Infos zum Org-Chart von der A-Trust? Also du weißt schon so,
lad mich auf eine Matte ein.
Drei Manager, keine Angestellten, viele Werkverträge.
Du kannst dir die Jahresabrechnungen der A-Trust anschauen. Ich sehe nicht, dass da viel Personal dort sitzt. Genauso wie bei unserer Datenschutzbehörde. Die haben ganz viele Juristen und ich glaube ein oder zwei Techniker. Sollen aber Ad-Hoc-Überprüfungen bei Unternehmern machen.
Ihr habt irgendwann eure Zertifikate von einer Signaturkarte in ein super sicheres, zentrales HSM überführt mit dieser Handy-App. Gibt es noch die Möglichkeit, selbst seine Zertifikate zu halten oder muss man sich auf diese Infrastruktur verlassen?
Da hätte ich es jetzt leider nicht mehr da. Du hattest bis vor kurzem noch die Möglichkeit, dir Karten zu holen und die so lange zu nutzen, bis sie quasi die Zertifikate expiren. Was ich jetzt erwähnt habe, das ist untergegangen bei der ID. Bei der EIDAS ID Austria Lösung hast du auch die Möglichkeit, nicht die Handysignatur zu verwenden, sondern einen FIDO 2 Key. Und ich kenne Leute, die das schon nutzen. Also, dass du diesen ganzen doch wieder lokal hast und dann, das funktioniert angeblich auch ganz gut. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich würde es aber gerne. Sonst noch
irgendwo?
Da vorne. Ach, das kostet mich wieder Schnitten, so wie der herumläuft.
Auf welchem Platz ist Österreich heute?
Stating the obvious. Ich weiß, das war das Aktuellste, was ich gefunden habe, was ich euch gezeigt habe. Ich weiß nicht. Genau, die Antwort würde die Bevölkerung verunsichern, genau, ja. Jo, dann haben wir doch noch ein paar Fragen untergebracht. Dann sage ich vielen, vielen herzlichen Dank und eine gute Heimreise und danke für diesen tollen Event. Tschüss!